Johannes schreibt, beziehungsweise das ist Jesus, der das sagt, so wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen erbittet, unter Berufung auf mich erbittet, wird er euch geben. Ich habe die Predigt einmal unter diese Frage gestellt, wie wird man Christ? Das hat uns in unserem persischen Hauskreis seit Beginn des Jahres auch immer wieder beschäftigt. Wobei wir haben uns da auch vorgenommen, schlicht und einfach durchs Johannesevangelium zu gehen, also sprich das Johannesevangelium miteinander zu lesen und eben dann zu entdecken, was heißt es, Christ zu sein und wie wird man Christ? Früher gab es eine Sendung, die nannte sich Rappelkiste. Ich weiß, muss mal gucken, ob die Konfis, kennt ihr noch die Rappelkiste? Nein. Also die Älteren unter uns, die kennen das noch. Gab es einen Song zu Beginn, der hieß, doof geboren wird keiner, doof wird man gemacht. Und wer behauptet, doof bleibt doof, der hat nicht nachgedacht. Also das, ich kenne das jedenfalls. Und das könnte man jetzt gut auch sozusagen aufs Christsein umdichten, umfunktionieren, dass man eben sagt, als Christ geboren wird keiner. Zum Christ wird man gemacht. Und wer behauptet, das geht nicht, der hat nicht nachgedacht. Was ich sagen will ist, als Christ geboren wird keiner. Das gilt es schon mal festzuhalten. Sondern Christsein hat einen Anfang. Worin besteht dieser Anfang des Christseins? Da sind wir bei Vers 9. Den haben wir ja auch nochmal stehen. Ich nenne das einen Liebesbeweis. Jesus sagt, so wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Am Anfang vom Christsein steht genau das, was Jesus hier sagt. Am Anfang steht letztlich Jesus und das heißt seine Liebe, die Liebe, mit der er uns Menschen liebt. Und es ist diese Liebe Jesu, die ihn bis in den Tod getrieben hat. Die Bibel sagt, dass er, der ohne Sünde war, ohne Schuld war, die Schuld von uns Menschen auf sich genommen hat, quasi dafür bezahlt hat mit seinem Leben. Damit hat er unsere Lebensschuld beglichen. Warum macht jemand das? Warum würde ich die Schulden eines anderen begleichen? Das hat uns zum Beispiel, diese Frage hat uns immer wieder beschäftigt. Warum würde ich, ob das nun, nehmen wir mal die Konfis und da ist einer, der erzählt euch, mein Taschengeld ist aus, aber ich müsste da noch was bezahlen, ich habe mir was gepumpt und du würdest sagen, kein Thema, ich zahle dir die 10 Euro. Oder vielleicht auch unter uns, wer würde denn sagen, naja, ich zahle dir 100 Euro oder vielleicht sogar 1000 Euro, weil, okay, ich sehe, du hast die Schulden, ich will deine Schulden begleichen. Warum in aller Welt würde das jemand machen? Und Jesus sagt, es gibt letztlich nur einen einzigen Grund, warum jemand die Schuld eines anderen bezahlt. Warum jemand sogar so weit geht, dass er sein eigenes Leben einsetzt, um jemand anderen auszulösen. Und das ist, dass ich den anderen liebe. So sehr liebe, dass ich bereit bin, seine Schulden zu bezahlen, ja sogar mit meinem eigenen Leben zu zahlen. Das ist der größte Liebesbeweis, den es geben kann. Und darum ist Jesus am Kreuz gestorben, weil er uns zeigen wollte, wie groß diese Liebe Gottes ist, wozu Gottes Liebe bereit ist, selbst in den Tod zu gehen, um uns das Leben zu schenken, um uns seine Liebe zu beweisen. So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen, bewiesen. Das steht am Anfang vom Christsein. Wenn wir das erkennen, ja, dass es um einen Gott geht, der uns Menschen liebt, und alles, was wir aus der Geschichte Gottes mit uns Menschen erkennen, erklärt sich aus dieser Liebe zu uns Menschen. Man wird das gar nicht, muss da gar nicht groß anders philosophieren, spekulieren. Es ist an für sich ziemlich einfach. Dieser Gott erklärt sich aus seiner Liebe zu uns Menschen. Darum hat er uns erschaffen. Darum Jesus. Und darum auch dieses Geschenk des Heiligen Geistes. Weil Gott uns liebt. Wie wird einer Christ? Das ist die Frage. Und mein zweiter Punkt heißt, es gilt, diese Liebe Gottes zu leben. Und ich habe in Klammern dahinter gleich geschrieben, da geht es auch um die 10 Gebote. Nun wird man vielleicht im ersten Moment sagen, was hat denn die Liebe mit den Geboten, mit den 10 Geboten zu tun? Aber das ist genau das, was Jesus hier verbindet, kombiniert in Vers 10. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Wir haben uns in der Vorbereitung auf die Taufe, haben wir uns ganz klassisch sozusagen mit den Texten aus dem kleinen Katechismus, diesem Lehrbüchlein Martin Luthers, beschäftigt. Und dieser kleine Katechismus setzt eben auch bei den 10 Geboten ein. Und mir ist nochmal aufgefallen, wie clever das ist, dass Martin Luther diese 10 Gebote an den Anfang setzt, weil er damit die Liebe Gottes an den Anfang setzt. Vielleicht sagen wir, wie das? Ja? Was hat die Liebe Gottes denn mit Geboten zu tun? Oder was haben Gebote mit der Liebe zu tun? Das erschließt sich vielleicht nicht im ersten Moment, aber in der Bibel ist das ganz eng miteinander verbunden und wir tun gut daran. Wir werden das gleich noch sehen, in allen Bereichen das miteinander zu verbinden. Es findet gerade ein Eheseminar statt. Es könnte auch ein Erziehungsseminar sein, wo es darauf ankommt, Liebe und Gebote ganz eng miteinander zu verbinden. Denn ist es nicht so, dass die Gebote, auch die 10 Gebote, einen Schutzraum bilden? Dieser Schutzraum schützt die Liebe Gottes zu uns Menschen in den ersten 3 Geboten und in den weiteren Geboten, also 4 bis 10, wird sozusagen das Zusammenleben von Menschen geschützt. Jesus fasst es einmal zusammen: Das größte Gebot ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also auch da fasst Jesus das so zusammen, Gebote und Liebe. Die 10 Gebote sollen unsere Liebe zu Gott und zum Nächsten schützen. Ich will das an einem Gebot festmachen, das Gebot, kann man ja die Konfirmanden fragen, die werden ja bald konfirmiert, die müssen das ja auch wissen. Welches Gebot beschäftigt sich denn mit der Liebe von Mann und Frau? Ja, super, es gehen Hände hoch. Ja, Philipp? Das 7. Das kann man sich ja leicht merken, haben wir gelernt. 7 reimt sich auf lieben. Ja, so. Kleiner Haken hat die Sache, weil wer den kleinen Katechismus gelernt hat, seinen Unterricht nach dem kleinen Katechismus gehabt hat, der wird jetzt sagen, das stimmt doch gar nicht, das ist doch das 6. Gebot und das ist, weil Luther hatte eine andere Verszählung, der hat, oder beziehungsweise hat ein Gebot außen vor gelassen, das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, aber die reformierte Zählung, also so wie der Heidelberger Katechismus es wiedergibt, da ist es eben das siebte Gebot. Und wer sich noch mehr Eselsbrücken holen möchte, der kann gerne nachher auch mal die Konfirmanden fragen. Die wissen auch, was sich auf acht reimt. Ja, Luca? Nacht. Und nachts kommen die Räuber und die Diebe. Dann weiß man also, du sollst nicht stehlen. So lernen wir die zehn Gebote. Ja? Das hilft auch mir. Und wir sehen schon, ja, da wird ein Schutzraum gebildet. Ja? Ein Schutzraum der Ehe wird gebildet mit dem siebten Gebot. Du sollst die Ehe nicht brechen. Mit dem achten Gebot wird ein Schutzraum gebildet. Du sollst nicht einbrechen. Ja? Weil Gott schafft mit diesen Geboten, und so könnte man jedes der zehn Gebote, kann man selber mal ausprobieren, sehen, dass das immer wieder ein Schutzraum ist, in dem Leben gelingen kann. Und wenn diese Gebote außer Kraft gesetzt werden, wird Leben nicht mehr gelingen, wird Liebe nicht mehr gelingen. Also noch einmal, Liebe und Gebote schließen sich gerade nicht aus, jedenfalls nicht in der biblischen Sicht, sondern sie bedingen einander. Das ist entscheidend. Und darum fasst das Jesus hier auch zusammen: Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Also wir haben über die zehn Gebote gesprochen in der Vorbereitung auf die Taufe. Und dann haben wir über das Glaubensbekenntnis gesprochen, das wir auch schon hier und heute gesprochen haben miteinander. Das ist der zweite Text, auch im kleinen Katechismus. Und da wird auch in ganz genialer Weise unser Glaube in drei Artikeln, sagt man, in drei Glaubensartikeln zusammengefasst. Und das hat auch damit zu tun, dass wir es in unserem christlichen Glauben mit einem Gott zu tun haben, der sich als Vater und als Sohn und als Heiliger Geist erwiesen hat, offenbart hat. Und im ersten Artikel wird uns gesagt, wir sind allesamt Geschöpfe Gottes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir sind Geschöpfe. Und Gott hat diese Welt ins Leben gerufen, hat dich und mich ins Leben gerufen, ja wiederum, weil er uns liebt. Das ist aus Liebe, hat er diese Welt erschaffen. Wir sind Geschöpfe. Im zweiten Artikel, wo es um Jesus geht, erfahren wir, wobei das sehr behutsam, sage ich einmal, ausgedrückt ist, dass wir Gescheiterte sind. Wir sind nicht nur Geschöpfe Gottes, wir sind auch Gescheiterte. Und zwar gescheitert eben da, wo wir uns dieser zehn Gebote stellen, der Gebote Gottes stellen und wissen, wir sind daran gescheitert. Wir hätten lieben sollen, aber wir haben nicht geliebt. Und darum braucht es diesen Jesus. Und dieser zweite Artikel handelt von Jesus, seinem Leben, seinem Leiden, von seiner Rettungstat. Und am Ende auch heißt es, von dort, vom Himmel, wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus ist der Retter und der Richter für uns Gescheiterte. Und das, was da im zweiten Artikel steht, das wird eben auch hier wieder aufgegriffen. Eben diese Frage noch einmal, warum ist Jesus in diese Welt gekommen, um für uns Menschen sein Leben zu geben, für uns Menschen zu leiden, uns zu retten? Und in Vers 13 heißt es ganz klassisch, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Das ist die Erklärung für das, was an Karfreitag geschehen ist. Das ist diese Liebe, die auch aus diesem zweiten Artikel heraus sichtbar wird. Da ist einer, der hat sein Leben eingesetzt, er hat das Leiden auf sich genommen, um uns zu retten und letztlich aber auch Richter zu werden unseres Lebens, aber auch der, der uns freispricht. Vielleicht denken wir bei Richter immer sofort als der, der verurteilt. Aber Jesus will ja der sein, der uns freispricht. Wem gilt dieser Freispruch? Und da ist dann der dritte Artikel, wird dann deutlich. Hier heißt es in diesem Vers, der sein Leben für seine Freunde opfert. Im dritten Artikel ist davon die Rede, dass wir eine Gemeinschaft der Heiligen bilden. Wie wird man denn ein Heiliger? Wie wird man denn zum Freund Jesu? Da sind wir nochmal bei dieser ganz entscheidenden Frage, so dass auch uns der Freispruch dieses Richters gilt. Und auch da hatten wir im Vorfeld unserer Taufe, hatten wir uns einen Schlüsselvers, haben wir ihn genannt, aus der Bibel angeschaut, aus dem Brief, den der Apostel Paulus an die Galater geschrieben hat. Da gibt es jetzt keine Folie dazu, müssen wir so mal kurz im Kopf wiederholen. Im Galaterbrief Kapitel 2 steht in Vers 19 und Vers 20 ein mehr oder weniger bekannter Satz des Paulus, wo er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Darum lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, hier auf Erden, das lebe ich für den, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. So etwa, je nach Übersetzung dann ein bisschen anders gesagt. Aber das ist ganz entscheidend. Paulus kann sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und die Folge daraus ist, dass er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nun wissen wir alle, Paulus ist ja nicht damals mit Jesus gekreuzigt worden. Was meint er, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden? Nun, Paulus spricht genau da von der Taufe. Taufe heißt, und das haben wir gestern dann praktiziert, auch mit der Wassertaufe, heißt mit Christus zu sterben. Und wir sind ins Wasser, in einen großen Pool hinabgestiegen, wie in ein Grab sozusagen hinabgestiegen, um dann wieder aus dem Wasser aufzutauchen und neues Leben zu empfangen. Ich bin mit Christus gestorben, nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Sinn der Taufe. Ein Ritual, das uns verdeutlicht, hier werde ich eins mit Jesus. Ich gehe sozusagen diesen Weg, den Jesus gegangen ist, an Karfreitag und dann an Ostern. Und auf diese Weise werde ich ein Freund Jesu, werde ich ein Heiliger, indem ich mich eins mache mit Jesus. Und dann am Ende sagen kannst, ja, ich bin mit Jesus eins. Ich bin mit Jesus eins geworden durch meine Taufe. Das ist das, was am Ende sozusagen der Konfirmation auch oder der Konfirmandenzeit steht. Zu sagen, ja, ich will mit diesem Jesus eins sein, eine Einheit bilden. Ein Freund Jesu sein, aber er soll auch der Herr meines Lebens sein. Und dann komme ich zu dem letzten Text, den Martin Luther im kleinen Katechismus bedenkt, nämlich dem Vater unser. Wenn Jesus der Herr meines Lebens ist, dann heißt das, er hat mir auch zu sagen, wie ich zu leben habe. Und das Vater unser sagt uns das in 7 Bitten. Und hier, in meinem 4. Punkt, also im Vers 16, heißt es, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird er euch geben. Das steht sozusagen als Verheißung, als Versprechen da. Dass Jesus sagt, wenn ihr so betet, so wie ich es euch beigebracht habe, so wie ich es euch gelehrt habe, dann werdet ihr von Gott auch erhalten, worum ihr ihn bittet. Könnt ihr jetzt ganz gut diese 7 Bitten des Vaterunsers einmal durchgehen. Und wir werden sehen, wenn man mit jeder dieser Bitte einmal fragt, ja, was heißt es denn, als Christ zu leben, bekommt man eine Antwort. Also am Anfang heißt es, geheiligt werde dein Name. Könnte auch sagen, geehrt wird dein Name. Das heißt, als Christ werde ich den Namen Gottes, den Namen Jesu ehren. Das haben wir heute sehr schön gemacht mit den Liedern. Wir hatten heute eine ganz junge Band, die haben das klasse gemacht. Und mit jungen und etwas älteren Liedern, die immer wieder Jesus zum Mittelpunkt hatten, haben sie uns angeleitet, unseren Herrn Jesus zu preisen. Geheiligt werde dein Name. Dann beten wir, dein Reich komme. Und das heißt, Christen leben für dieses Königreich Gottes. Sie laden in dieses Königreich Gottes ein. Sie tun alles, damit sie selbst den Weg gehen, der ins Königreich Gottes führt. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Christen fragen, was ist dein Wille, Gott? Das kennzeichnet Christen. Die überlegen nicht so sehr, was will ich, sondern die überlegen, was willst du, Gott? Und Christen wenden sich auch mit ihren Bitten an Gott. Unser täglich Brot gib uns heute. Natürlich weiß Gott, was wir zum Leben brauchen und wir dürfen ihn bitten um das tägliche Brot. Vielleicht liegt gerade darin die Kunst, das zu lernen, auf den heutigen Tag zu schauen und zu schauen, was Gott mir für diesen heutigen Tag geben will. Wir müssen mal schauen, wenn wir beten, ob wir immer schon über den heutigen Tag hinausdenken. Jesus leitet uns an, mit diesem Gebet auf den heutigen Tag zu schauen. Und dann, das ist für mich auch in den letzten Wochen immer so ein Schlüssel, dass ich sage, ja, worum geht es beim Christsein? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Christen leben aus der Vergebung und sind bereit zu vergeben. Und das ist nicht immer einfach. Auch Petrus schon hat gefragt, ja, wie oft muss ich denn vergeben? Reicht das 7-mal? Und Jesus sagt, reicht nicht. Immer wieder vergeben. Christen sind Menschen, die aus der Vergebung leben, um anderen vergeben zu können. Das sollte das Kennzeichen sein, oder müsste mal überlegen, was, wenn das das Kennzeichen von Christen ist, weltweit zu sagen, wir vergeben. Ich vergebe. Ich klage nicht an, ich vergebe. Ich trage nicht nach, ich vergebe. Was das im persönlichen Leben, Eheleben, im Familienleben, im Gemeindeleben bedeutet, wenn wir aus der Vergebung leben und diese Vergebung dann eben auch anderen zuteil werden lassen. Und ich höre gerade aus Ländern eben wie, ob das Syrien ist oder Iran ist, dass das die Leute, die keine Christen sind, dass sie das in Staunen versetzt und suchen lässt, was ist das, dass die Christen aus der Vergebung leben können und selbst vergeben können. Das passt nicht in ihr Konzept. Ganz spannend. Und dann heißt es noch, führe uns nicht in Versuchung. Also Christen wissen um ihre Versuchlichkeit und bitten darum, dass Gott ihnen hilft, Versuchungen zu widerstehen. Sie werden auch das Ihre tun, Versuchungen zu meiden. Erlöse uns von dem Bösen. Letztlich ist das auch die Bitte, uns den Blick zu eröffnen für eine Welt, in der das Böse keine Macht mehr hat. Das Vaterunser umfasst auf diese Weise das Leben eines Christen. Und ich glaube auch, das Leben insgesamt wird mit dem Vaterunser in Blick genommen. Wie wird einer Christ? Am Anfang steht dieser Liebesbeweis Jesu. Wenn der nicht am Anfang steht, kann es gar nicht weitergehen. Ich brauche diese Begegnung mit Jesus als dem, von dem ich weiß, er liebt mich. Wie wird einer Christ? Indem er erkennt, dass die 10 Gebote einen Schutzraum bilden um die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten zu leben. Das Glaubensbekenntnis sagt mir, ja, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin ein vor Gott Gescheiterter, aber ich bin auch berufen zur Gemeinschaft der Heiligen. Und ein Christ lebt darin, dass er die Liebe lebt, so wie das Vaterunser eben das ganze Leben umfasst und eine Anleitung ist, eben zu vergeben, vielleicht wirklich das als zentrales Anliegen zu sehen, aus der Vergebung zu leben und dem Nächsten zu vergeben. Das war die Frage, die uns beschäftigt hat, mit Blick auch auf die Taufe, die gestern stattfanden. Und diese Taufen setzen dann sozusagen den Doppelpunkt für ein neues Leben. So wie es das Bild vom Weinstock beschreibt, was wir anfangs in der Schriftlesung gehört haben, wo Jesus ganz eindringlich sagt, Frucht bringen kann nur der, der als Rebe am Weinstock verbunden bleibt, meint, Frucht bringen im Leben kann nur der, der als Christ mit Jesus verbunden bleibt. So einfach. So schlicht wird man Christ, wenn man sich mit Christus verbindet.